Ich heiße Anna Podiak, sie, die den Sturm erschafft, so heißt es übersetzt. Im Podcast erfährst du also alles über Ego Black, der Roboter, dessen Stimme pausenlos in deinem Unterbewusstsein läuft. Du erfährst alles über seine subtilen Verblendungen und Manipulationen und bringst ihm Gehorsam und Verbrüderung bei. Ich werde dir beweisen, dass du alles bist, was du denkst, und dieser Roboter öfters die Kontrolle über dich hat als dein höchstes Selbst. Sag mal, wie würdest du leben, wenn heute dein letzter Tag wäre? Wie würdest du deinen Mann oder deine Frau umarmen, wenn es eure letzte Begegnung wäre? Wie würdest du dein Frühstück oder dein Mittagessen zu dir nehmen, wenn es das letzte wäre? Wie würdest du Auto fahren, wenn es das letzte Mal wäre? Wie würdest du deinen Lieblingssong hören und wo, wenn es das letzte Mal wäre? Wie würdest du die Zeit mit deinem Kind verbringen, wenn es das letzte Mal wäre? Die Frage ist immer so, ja, Achtsamkeit hier und da, und am Ende sind wir alles, aber nicht achtsam. Wir sind verloren in dem ganzen Chaos dieser Zeit und in dem Trubel des Geschehens und in dieser hochfrequentierten Beschleunigung, dass wir gar nicht mehr wissen, wie ein Sonnenblumenkern schmeckt, nachdem wir ihn erst zermahlen und dann in unserem Mund auflösen lassen. Wir spüren ja nicht mal die einzelnen Nusskerne, wenn wir eine Erdbeere essen. Statt genießen, schlingen wir. Statt fühlen, haschen wir. Statt schmecken, stopfen wir, und statt tanzen, verstarren wir. Ich habe an diesem Sonntag gemerkt, wir haben uns zum Breathe and Brunch getroffen, eine Gruppe von Menschen, die einfach gemeinsam frühstückt und hier und da ein bisschen philosophiert, und wir haben uns getroffen, und ich habe gemerkt, wie dicht doch jedes Herz zitternd verschlossen ist. Wie schwer es uns doch fällt, natürlich zu sein, wir selbst zu sein, in dem Flow dieser Zeit. Mich macht das traurig, wenn ich das sehe. Und dann kommt immer wieder der Satz in meinem Kopf: Wenn du denkst, einer allein kann nichts bewegen, dann schlafe mal mit einer Mücke im Zimmer. So ein einfacher metaphorischer Vergleich und doch so viel Tiefe und Wahrhaftigkeit. Ich habe mal meiner Freundin erzählt, was das schönste Erlebnis aus meiner Grundschulzeit war. Und das war wirklich ein Erlebnis, wo ich bis heute den Moment fühlen kann in meinem Herzen. Ich war in einem so unglaublichen Tief als Kind, dass das Gute so abstinent war, dass es mir schon schier traurig und mich sprachlos macht, wenn ich darüber nachdenke und mir einige lebensphilosophische Fragen stelle, wie zum Beispiel: Was ist die schönste Erinnerung aus deiner Kindheit mit deinem Vater? Und dann gucke ich in mein Gehirn nach innen und sehe, die Zeitleiste läuft auf Null. Ich sehe kein Ereignis, ich sehe kein Erlebnis. Es ist, als ob in mir biochemisch nichts abgespeichert ist. Dann frage ich mich erneut: Was war das schönste Erlebnis, was du in deinem Kopf gespeichert hast, aus deiner Kindheit mit deiner Mom? Und wieder kommt eine Nulllinie. Ich sehe nichts. Schwärze und Leere. Die Schwärze macht so vielen Menschen Angst. Und doch ist sie nichts anderes als ein Kontrast zu Weiß. Sie ist einfach nur leer und still wie die Nacht. Und im nächsten Augenblick kommt in meinem Kopf die nächste Frage: Hast du das gelöscht? Ist es verdrängt? Aber wieso sollte ich Gutes verdrängen? Das macht doch keinen Sinn. Also ist die These mit dem Verdrängen schon mal ausgeschlossen. Dann denke ich wieder nach. Ist es gelöscht? Aber warum sollte ich Gutes löschen? Das macht doch auch keinen Sinn. Natürlich weiß ich, wie das geht. Löschen ohne zu verdrängen. Endgültig. Sodass das in meinem Körper biochemisch so aufgelöst ist, dass ich es nie wieder mehr abrufen kann. Und doch wiederum die Gegenfrage, aber es macht doch keinen Sinn, etwas Schönes zu löschen. Und wieder stelle ich mir die Frage, was war mein schönstes Erlebnis aus der Kindheit mit meinem Vater, mit meiner Mutter? Und jetzt grabe ich noch tiefer. Und es kommt nur ein Moment, an dem ich mich erinnere, der anscheinend so geprägt ist, voll Gefühl. Und das war, als ich 11 war. Da waren wir mit dem Cousin meines Vaters am See. Und trotzdem hat das nichts mit meinen Eltern zu tun. Und ich war überglücklich, denn ich durfte mir für meinen CD-Player damals das Album Meteora von Linkin Park kaufen. Ich habe das auf und ab gehört, auf und ab und auf und ab und auf und ab, alle Songs durch. Ich hatte meine Kopfhörer und war in meiner Welt. Und wiederum ist das auch nicht die konkrete Antwort auf meine Frage. Was war das schönste Erlebnis mit deinem Vater und mit deiner Mutter in deiner Kindheit? Und wieder eine Nulllinie. Mir zieht's mein Herz leicht zusammen und ich habe das Gefühl, dass ich kurzatmig bin und meine Lungen drückt's leicht zusammen. Faszinierend, dass alle glauben, dass das Herz nur Liebe fühlt. Das Herz fühlt alles, aber nicht nur Liebe. Es fühlt Schmerz, es fühlt Ablehnung, es fühlt in Frage gestellt zu werden, Skepsis, Ignoranz, Gleichgültigkeit, Ablehnung und nochmal Ablehnung, Widerspenstigkeit, Rebellion. Revolution, Wut, Druck, Panik. Das Herz fühlt alles. Es ist eine Illusion, dass das Herz nur dafür da ist, Liebe zu fühlen. Und komischerweise, jeden Menschen fast, den du draußen fragst, ist das Erste, was er antwortet, wenn du ihn fragst, was fühlt das Herz, sagen sie Liebe. Alle Arten von Frequenzen, verpackt in Emotionen, fühlt das Herz. Und jetzt frage ich mich erneut, was war das schönste Ereignis in meiner Kindheit, in der Grundschule? Und ich sehe es ganz klar und ich fühle es und mein Herz geht auf. Ich kann wieder leichter atmen und erinnere mich daran, wie es war. Ich war nicht gesehen, aber ich war gemobbt. Ich war nicht angenommen, aber ich wurde abgelehnt. Und ich war in so einer tiefen Starre meines Selbst, dass ich jetzt nach über 30 Jahren erst sagen kann, ich bin wirklich mit 30 erst wirklich wach und angekommen. Und es ist, als ob ich 30 Jahre vorher oder die ganze Zeit, besser gesagt, in einem komatösen Wachkoma gelebt hätte, wie benebelt, als ob ich nie ganz da gewesen wäre. Jetzt erklärt es mir auch, warum Materie und alles Menschliche für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich konnte mich nicht mit dem Auto, nicht mit dem Stuhl, nicht mit irgendeiner Wohnung und Mobiliar identifizieren, noch weniger mit Schmuck und Klamotten. Das war alles so bedeutungslos, das war unglaublich. Wie ein umgedrehter Kodex. Anstelle, dass ich weiß auch nicht, wie alle anderen Wesen erstmal in der Materie ankomme, mich dann geistig entwickle und mich seelisch verkörpere hier auf der Welt, war bei mir alles umgedreht. Es ist, als ob ich seelisch 30 Jahre lang in den verrücktesten Sphären dieser Welt unterwegs war. Als ob ich Dinge gesehen habe, als ob ich Dinge gefühlt habe, als ob ich Dinge gemacht habe, die nicht von dieser Welt sind. Dann geistig kam ich ins Verständnis und jetzt bin ich gelandet in der Materie, wo ich das erste Mal Schönheit in der Materie fühlen kann. Vorher war das so ein abstraktes Nichts. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie sich meine Welt dreht. Und ich frage mich erneut, was war das schönste Erlebnis in der Grundschule? Und ich spüre ihre Hände wie damals, als sie in der 4. Klasse ihre Hände auf meine Schultern legt, die Direktorin und damals beste Lehrerin auf der ganzen Welt, drückt meine Schultern sachte zusammen und sagt zu mir, Mensch Anna, du weißt doch, dass du das kannst. Und ab dem Moment rieselten die Einser und die Zweier, wo einst vorher Vierer und Fünfer waren. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unterschätze niemals die Kraft des Wortes. Sei dir immerzu bewusst, dass ein Wort einen Menschen zur Heilung bringen kann. Sie hat an mich geglaubt und sie war die einzige Person, die es wahrhaftig getan hat. Jetzt könnten viele sagen, ja, deine Eltern haben das auch gemacht, du konntest es nur nicht ranlassen. Nein, 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 das stimmt so nicht ganz. Woran merke ich, dass jemand wirklich wahrhaftig ist? Indem das, was er sagt, mit dem, was er tut und dem, was er fühlt, im Einklang ist. Für mich war das so ein Schock, dass mir die Tränen in die Augen stießen. Und ich sie noch gerade so unterdrückte. Sie ging weiter und dieser eine kleine Moment in der Dauer von 2 Sekunden hat gereicht, um meinen Lungen Leben einzuhauchen und meinem Herz das Gefühl von Obhut und Schutz zu geben und Vertrauen. Es ist was anderes, wenn man sagt, ich glaube an dich, du weißt doch, dass du es kannst, du bist intelligent und am Ende kassiert man mit dem Gürtel. Das ist so nicht so ganz, wisst ihr, ne, wie soll ich sagen, nicht so ganz authentisch und wahrhaftig. Das Kind fühlt die Worte nicht. Das Kind fühlt die Taten. Weil die Taten, die es in seinem Körper, in seiner Seele, in seinem Geist, in seinem Verstand spürt, entweder Narben, Kratzer oder andere Gegebenheiten hinterlassen. Worte sind leer, ohne Handlung. Liebe zum Beispiel ist sichtbar gemachte Handlung. Und zwar ganz konkret, ganz authentisch und wahrhaftig. Ich habe eins in meinem ganzen Leben gelernt. Du bist oft nur eine einzige Entscheidung entfernt von einem komplett anderen Leben. Du entscheidest, wie dein Leben ist und du alleine entscheidest für das Ergebnis. Du bist das Alpha und das Omega. Mit dir beginnt und mit dir fällt alles. Und ohne deinen Willen passiert nichts. Rein gar nichts. Die Dynamik des dein Wille Geschehens ist echt spannend. Und manchmal braucht es eine fremde Person, die in den einen Moment für 2 Sekunden dir näher ist als jeder andere Mensch auf der Welt. Ich sage oft, es ist eine Art Berühren ohne zu berühren. Denn allein schon jetzt, im Alter von 33, denke ich so oft an diese Frau zurück. Und jeden Tag danke ich ihr dafür, dass sie diesen Satz damals sagte, der wirklich meine Seele heilte. Und am Ende habe ich nicht gestrebt, nur für mich alleine. Ich wollte dieser Frau wirklich zeigen, dass ich es kann. Denn sie hat in mir eins geweckt, Hoffnung. Und ich denke, das ist der Grund, warum es mich motiviert, weiterzumachen, aufzustehen und weiterzugehen. Die Veränderung in dieser Welt zu sein, anders zu sein. Menschen zu berühren, ohne sie zu berühren. Herzen zu öffnen, sie zusammenzubringen. Eine Art von, nennen wir es, transzendales Kollektivbewusstsein zu erschaffen, das die Gehirne vernetzt und das Gleiches mit Gleichem zusammenbringt. Für Heilung in unseren Herzen. Ein fremder Mensch kann dir manchmal näher sein als deine eigene Schwester oder dein Bruder. Eine Nachbarin kann dir näher sein als deine eigene Mutter oder dein Vater. All das hat mit der genetischen Verbundenheit und Übereinstimmung von einem gewissen Genkodex nichts zu tun. Familie ist eine Emotion und keine Konstellation von Personen. Familie hat was mit qualitativem Bewusstsein zu tun, aber nicht quantitativen Gegebenheiten oder Faktoren. Familie ist ein Gefühl. Genauso wie Liebe. Genauso wie Bruderschaft, Schwesternschaft. Ich bin zutiefst dankbar für solche kleinen 2-Sekunden-Erlebnisse in meinem Leben. Und oft werde ich gefragt, Anna, du hast irgendwie 180 PS mehr wie die anderen. Was stimmt mit dir nicht? Hast du irgendwie Kokain genommen oder so? Oder Pep oder irgend so ein Zeug? Sag ich, ja klar. Meine Antriebskraft ist meine Wut. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich am allerstärksten in solchen Phasen des Kaputtseins und Downseins und Burnoutseins gelernt habe. Meine Wut auf das System, wie es konstelliert ist, wie es geschaffen ist, wie es ist. Meine Wut auf dieses System, meine Wut auf diese Ungerechtigkeit im Dasein ist so groß, dass ich bereit bin, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um diesen Zustand zu verändern, indem ich einen neuen erschaffe. Und ich denke, dass ich bewusst so viel Kränkung erlebt habe im Leben, so viel Demütigung und so viel Leid, dass ich aufgrund dessen nämlich so viel Energie habe. Denn all das tobt wie ein Feuer jeden Tag in mir, treibt mich, Unmögliches möglich zu machen. Es treibt mich dazu, Dinge zu erreichen, die ich vorher nicht mehr glauben konnte. Nur mit dem Unterschied, dass ich es nicht mehr allein muss. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Moment und jeden einzelnen Menschen, der mir da draußen begegnet, der mir das Gefühl gibt, dass alles gut ist mit mir, dass ich richtig bin und dass alles mit mir in Ordnung ist. Und falls du da draußen auch dich schon immer anders gefühlt hast und irgendwie, ich sage mal, nicht passend in das System, wenn du das Gefühl hattest, dass mit dir etwas nicht stimmt und du oft das schwarze Schaf warst, sage ich jetzt mal, dann sei dankbar, denn das ist gut so. Denn du kommst meistens mit einer riesengroßen Aufgabe hierher, genau nicht mehr dieses alte System zu nähern, sei es in der Familienkonstellation, auf der Arbeit, im Studium, in deinem Wirken irgendwo, in deinem Arbeiten, in deinem Sein. Ich gebe dir einen großen Rat im Leben, und zwar, wenn du das Gefühl hast, dass alles mühselig ist im Leben und es unglaublich schwer ist, deine Ziele zu erreichen und du unglaublich kämpfen musst dafür, dann bist das nicht du, dann ist das nicht dein Weg. Ich habe letztens ein Beispiel gebracht, ich habe zu einer Frau gesagt, weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn du weißt, dass du ein Delfin bist, warum schwimmst du dann im Forellenbecken? Du hast doch da nichts verloren. Sagt sie, ja, ich weiß. Sag ich, ja, aber dann mach dich auf die Suche nach Antworten. Und dieser Mensch schaut mich an. Nahezu fast schockiert, wie ich sowas von einem Menschen erwarten kann. Aber ich erwarte nichts, sondern ich gebe einen sanften, mentalen, moralischen Arschtritt und sage, hey, wenn du hier dir nicht wohlfühlst, dann investier doch deine gesamte Kraft in die Erschaffung des Neuen. In einer Welt, wo du dein Herz leben kannst und dann auch wirklich Halt und Leuchtturm bist für andere Menschen. Wenn du Mut brauchst, dann helfe ich dir. Wenn du Anschluss brauchst, dann bin ich da. Wenn du reden musst darüber, dann bin ich auch da. Und die größte Angst, die sich dann meldet, ist die des Egos. Das kannst du doch nicht tun. Von welchem Geld sollst du denn dann leben? Wie soll das denn ausschauen? Deine Zertifikate werden hier doch gar nicht anerkannt. Du kannst hier außerdem überhaupt nicht arbeiten, so wie du möchtest. Und alles ist schwer und nahezu unmöglich. Du musst einen Haufen Geld investieren, damit das überhaupt funktioniert. Wer soll dich denn hier ernst nehmen? Schau dich doch mal an. Du kannst überhaupt rein gar nichts. Du kennst dich in den Finanzen nicht aus und redest hier und philosophierst hier über Selbstständigkeit. Das sind die ersten Zweifel. Das sind genau diese Gespräche im Kopf und die Kämpfe mit dem Ego. Und ich kann dich beruhigen, das ist ein Prozess und das Ego wird noch lauter schreien und toben und das ist normal. Die Frage ist, wie viel Energie gibst du dieser Stimme und wie viel Energie gibst du deiner Hoffnung und deinen Träumen, deinen Visionen? Und eine Frage, die am Sonntag gefallen ist und da ist mir ganz besonders aufgefallen, dass den Menschen eine bestimmte Sache die letzten Jahre wirklich genommen wurde, und zwar zu träumen. Sie haben keine Visionen. Wir waren eine Gruppe von ungefähr 30 Leuten, aufgerundet 30 Leute ungefähr, 26. Und da haben wir in die Runde gefragt, stell dich mal vor, sag deinen Namen und wer du bist und was deine größte Vision ist. Und eigentlich ist die Frage total einfach. Für den einen ist die Vision, dass er ein eigenes Haus hat. Für den anderen ist die Vision, dass er selbstständig ist. Für den nächsten ist die Vision, dass er, weiß ich, ein Haus am See hat. Der nächste hat die Vision, dass er eine Weltreise macht. Was ist deine Vision? Allein schon bei der Frage gab es Probleme. Ja, wie meinst du das? Sag ich, naja, wenn ich frage, wie du heißt, fragst du mir ja auch nicht, wie ich das meine. Wieso ist das so unwahrscheinlich und so utopisch für dich, dich nach deiner Vision zu fragen? Und dann kam ein Mann und der sagte dann auf einmal, nachdem wir gefrühstückt haben, oder während dem Frühstücken, sagt er dann so, weißt du, mich hat das noch nie jemand gefragt. An die 50 Jahre Erdenleben im Hier und Jetzt hat diesen Mann noch nie jemand nach seiner Vision gefragt. Und die erste Frage, die in meinem Kopf ist, was verdammt nochmal habt ihr für Vorgesetzte? Was habt ihr hier für Führungspersönlichkeiten? Wie wird hier geführt, wenn man das ganze Potenzial der Menschen nur deckelt und überhaupt nicht darauf aus ist, hier wirklich etwas verrückt Großes auf die Beine zu stellen, indem man sich Inspirationen holt von den Menschen, die direkt vor Ort sich besser auskennen wie jeder andere? Warum wurde die Frage noch nie gestellt? Und dieser Mann ist auch in einer, ich würde sagen, Führungsposition selber, in einem Unternehmen, das wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Und dann muss ich wirklich fragen, hast du dich schon mal gefragt, was ist deine größte Vision? Und wenn du allein schon Probleme hast, so diese Frage zu beantworten, dann darf ich dir gratulieren, denn du hast lange nicht mehr geträumt. Du hast dich lange nicht mehr in deiner Fantasiewelt aufgehalten und geträumt, wie sehe ich so die perfekte Welt für mich? Und es ist jetzt schon Dienstag, es ist 2 Tage her, und dieser Satz geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Mich hat noch nie jemand nach meiner Vision gefragt. Mich macht das so traurig, weil aus Visionen entstehen Träume, aus Träumen entstehen Ideen, aus Ideen entstehen Patente, aus Patenten entstehen Möglichkeiten, Kooperationen mit Unternehmen, aus Unternehmen und Kooperationen entstehen Erfolge. Erfolge, indem man sich selbst lebt. Darum sind wir doch hier. Wir wären doch nicht hier mit dem ganzen Sammelsurium an unseren Ideen, nur mein Leben lang, bitte nicht falsch verstehen, als Tellerwäscher zu arbeiten oder ein Leben lang nur 30, 40 Jahre lang Räume zu putzen oder ein und dieselbe Tätigkeit zu verrichten. Unser Geist wird da wirklich so klein gehalten, bewusst, dass wir uns nicht mal mehr alleine erlauben zu träumen? Wie gedeckelt sind wir hier eigentlich wirklich? Und warum erlauben wir das, dass das mit uns gemacht wird? Warum erlassen wir das zu? Es gibt hier kein klassisches Täter-Opfer, es gibt nur eins, Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot da ist, ist die Nachfrage da. Das bedeutet, das Bewusstsein der Menschen findet das okay so. Aber nicht ich. Es wird Zeit, dass wir diese Lebensgier, die einst negativ programmiert wurde, ich glaube, das war zur Kriegszeit, zu der Zeit Hitlers, wenn ich mich nicht täusche, als viele Frequenzen des natürlichen Musiks, Musikgenres und so weiter, viele Frequenzen aus der Musik verändert wurden, aus ihrer Natürlichkeit genommen wurden, um dadurch natürlich das Bewusstsein, dass die Gehirne auch zu programmieren unbewusst, ne, und zu verändern. Und zeitgleich habt ihr schon mal Gedanken gemacht, zum Beispiel, warum manche Worte eine negative Konnotation haben, warum sie so einen negativen Beiklang haben. Warum? Gehen wir mal von dem Moment an in folgendes Wort und die Konstellation Lebensgier. Wenn ich zu jemandem sage, du bist gierig. Die meisten Menschen, 90% davon, würden wirklich negativ reagieren und sagen, nein, ich bin doch nicht gierig. Ich würde sofort sagen, ja, bin ich. Ich gebe mich niemals mit dem Minimum zufrieden. Das Minimum gerade ist für mich nicht genug. Ich bin hier Schöpfer, ich bin hier nicht Sklave. Und schon gar nicht bin ich bereit, ein Leben hier zu verbringen, nur Minimum, weil sich irgendein Mensch das Recht rausnimmt, durch einen geschaffenen Glaubenssatz, wie zum Beispiel der Glaube an Hierarchie, sich zu profilieren und ich automatisch nicht auf Augenhöhe mit ihm gestellt sein darf, weil er daran glaubt. Ja, aber wenn das seine Wahrheit ist, darf er doch alleine daran glauben. Dann mache ich halt einfach nicht mit und schon verändere ich die Nachfrage. Und das eine bedingt das andere. Wollen wir einen kollektiven Wandel, müssen wir die Nachfrage verändern. Und das Beste ist noch für die Erfolgsformel, wenn wir die Nachfrage verändern, müssen wir zeitgleich das Angebot selber geben. Wir müssen selber Schöpfer sein für die Nachfrage und für das Angebot und nicht darauf warten, dass wir eine andere Nachfrage entwickeln oder draußen muss uns jemand bedienen. Das ist nämlich genau das, was ich Menschenwürde nenne, und Mündigkeit. Und beides geht Hand in Hand miteinander. Beides geht Hand in Hand miteinander. Beides. Ich bin mir meiner Würde als Mensch, so rum, ich bin mir meiner Würde als Mensch bewusst. Und ich weiß, was ich verdiene. Ich bin nicht ein Mensch, den du mit dem Puderzucker zufriedenstellen kannst. Ich will den Krapfen auch nur dazu. Warum? Ja, weil ich es verdiene, weil ich ein Anrecht drauf habe. Und dann kommt es wieder zu der Konstellation mit sich mit dem Minimum zufrieden lassen. Ach ja, passt ja alles so. Und ich rede hier nicht unbedingt von Geld. Ich rede hier von einem globalen Wertewandel, der notwendig ist und der aber wirklich gegeben werden kann, wenn sich Gleichgesinnte verbünden. Wenn sie sich verbrüdern und wenn sie sich verbinden. So erschaffen sie automatisch eine Nachfrage für eine komplett neue Welt. Und wenn die außen gegebenen Faktoren diese nicht bedienen können, dann müssen sie zeitgleich ihr Angebot für sich selber haben. Noch besser Erzeuger dieses Angebots sein. Dadurch übernehmen sie automatisch die Führung in jedem Lande. Wo ist das Problem? Arbeit. Arbeit, die in Vorleistung gebracht werden muss und erstmal nicht bezahlt wird. Von wem auch? Und da kommt der Spruch, glaube ich, her, du musst erstmal investieren, bevor du überhaupt verdienst. Erstmal musst du was geben, bevor du überhaupt empfängst. Und das macht auch Sinn. Ja, dann machen wir das doch. Schaffen wir eine neue Welt, Stück für Stück, in kleinen Schritten. Und wenn wir am Anfang so in dem Zimmer liegen und ich bin nur eine Mücke, irgendwann mal habe ich einen Kumpar drin, sind wir zwei Mücken. Dann kommt die dritte Mücke dazu und dann die vierte. Oder Moskitos, noch besser. Ein Moskito in dem Zimmer, okay, der kann schon mal einen ärgern. Zwei Moskitos in einem Zimmer können schon mal mehrere ärgern. Drei Moskitos noch besser. Ich hätte gern einen Moskitoschwarm, bitte. Weil ich glaube, dass das System dann automatisch in die Veränderung gehen muss, ob es will oder nicht. Und ich rede hier von einer, ich würde sagen, mentalen Rebellion. Einer geistigen Revolution. Wo ist Deutschland? Das Land der Dichter und vor allen Dingen Denker. Stellen wir den Intellekt mit der Intelligenz auf Augenhöhe, sodass beide sich verbrüdern und bereit sind für die Schaffung einer neuen Ära. Na, wie klingt das? Ist doch wundervoll. Also fange heute schon an. Jeden Tag, wenn du aufstehst, mache einen Menschen glücklich. Einfach so, ohne dafür einen Grund zu brauchen, weil er es wert ist, um ihn daran zu erinnern, dass seine Menschenwürde da ist, dass sie nie weg war, dass sie vergessen wurde. Warten wir nicht von außen, bis das für uns gemacht wird, machen wir es selbst. Jeden Tag eine kleine gute Tat. Schreib einen Brief, schenk deiner Nachbarin ein Stück Kuchen. Kümmer dich um die Sorgen von deiner Schwester. Sei einfach da. Mach jeden Tag einen Menschen glücklich. Und sei gespannt auf die Wunder, die passieren. Challenge yourself. Jeden Tag eine neue kleine Gewohnheit. Und das Problem ist nicht, dass wir einfallslos sind bezüglich unserer Bewusstseinsveränderung. Nein, nein, Ideen haben wir viele. Aber die Durchsetzung ist das Problem. Die Durchsetzung und das Dranbleiben. Das Dranbleiben, weil das schafft am Anfang komische Gefühlsseinszustände. Das Ego wird dich vernichten und permanent sagen, ah, spinnst du, was machst du da auf einmal für einen neuen Kack? So einen Scheiß kannst du nicht bringen. Was werden die anderen über dich denken? Geh doch in diesen Kampf mit deinem Ego. Hab doch keine Angst. Lass ihn toben. Und denk dann einfach dafür der Bank deiner Nachbarin zwei Stück Kuchen statt einem. Dann freut sich das Ego umso mehr. Jeden Tag eine kleine gute Tat. Probier's mal. Und manchmal ist es auch nur ein Wort, das absolut ausreichend ist, oder ein Satz, um das Bewusstsein des anderen zu erheben und zu verändern.
Ich danke dir für deine gut investierte Zeit in dich und deine Selbstreflexion. Und falls du die ein oder andere Frage hast zu Ego Black, dann schreibe mir und ich werde diese in den nächsten Folgen gerne beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.